Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zum Computer Club 2. Es ist die 205. Sendung. Ich habe gelernt, es ist nicht mehr die neueste Ausgabe, obwohl es die neueste Ausgabe ist. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und begrüße auch schon mal vorweg unseren HC hier im Studio, Heinz Schmitz.
Wunderschönen guten Tag.
Ich bin sprachlos. Mir fällt nichts mehr
Lernfähig, ein. Lernfähig, ja?
Ja, in deinem hohen Alter bist du in so kurzer Zeit in der Lage, dich umzuändern, zu lernen.
Sendung, von einer Sendung zur anderen.
Das ist ja absolut irre. Ja, ja. Ja, wenn du jetzt noch aufhören würdest, Geräusche zu machen und die Tastatur hier hin und her zu schieben und so, dann könnten wir ja eigentlich anfangen mit unseren Themen, die wir heute haben. Wir haben, wie du schon gesagt hast, den Heinz Schmitz mit in der Sendung. Da geht es um Kernkraft, die Kraft von 48 Kernen im Prozessor natürlich.
Keine Kirchkerne.
Nein, nein, keine Kirchkerne. Und dann haben wir noch einen Professor.
Einen Doktor Oppermann.
Der ist kein Professor.
Nein, der Dr. Leif Oppermann, der wird mal Professor. Ja,
nachdem er jetzt bei uns in der Sendung ist, wird er schneller Professor.
Erzählt uns etwas über virtuelle Realitäten. Es gibt da so ein Projekt, was auch von der EU gefördert wird. Sieht ganz lustig aus und ganz spannend aus. Und
es hat großes Potenzial.
Ja, ich glaube auch.
So, jetzt habe ich dich angekündigt, Heinz, als Kernkraft-Provider oder Vorführer und du strahlst ja auch schon.
Ja, aber nicht radioaktiv. Wir haben auch nichts mit Kernkraft zu tun, sondern einfach nur mit Computerchips. Wenn man heute einen Rechner kauft, dann hat man einen Multicore-Prozessor drin, der hat dann 2 oder 4 Kerne. Im Laufe des Jahres kommen die mit 4 oder 8 Kernen raus. Dann hat man mehr Rechenleistung drauf.
Kann man die denn benutzen?
Im Moment kommt
mir die Sache mit diesen mehreren Kernen so vor, als würde ich sagen, ich kaufe mir noch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrräder und fahre damit 8 durch die Gegend, da bin ich schneller unterwegs. So ungefähr funktioniert es ja auch.
Da kommen wir noch drauf.
Ist die Software denn überhaupt dafür da?
Das ist das Thema, auf das kommen wir dann.
Viele Kerne zu bedienen.
Ich glaube, also wir müssen ihn reden lassen. Er hat schon ein paar Mal gesagt, da kommen wir drauf.
Also erstmal, worüber wir an sich reden wollen, ist ein Prototyp oder ein paar Prototypen von Prozessoren, die zurzeit 48 Kerne haben, die von Intel entwickelt wurden, maßgeblich übrigens in Braunschweig und in diesem europäischen Forschungslabor. Und die sollen im Laufe des Jahres die ersten Prototypen mit mehr als 100 Kernen kommen. Mhm. Jetzt kommt natürlich genau die Frage, ja und? Was sollen wir damit? Erstmal braucht man weniger Platz, weniger Energie. Man hat auch weniger Beinchen nach außen, denn die werden intern verkoppelt, die Prozessoren. Es ist also nicht so, dass man dann für 100 Prozessoren 100 mal so viel Beinchen außenrum hatte. Sonst die würde man gar nicht mechanisch mehr unterbringen.
100 Kerne brauchen weniger als ein Gigakern?
Nee, weniger als eine bestimmt nicht.
Ja. Und es geht ja darum, was macht man mit der Rechenleistung? Bisher oder bis vor ein paar Jahren war ja immer die Möglichkeit, kleiner, schneller. Hat einfach nur die Taktrate erhöht und hat gesagt, so jetzt haben wir doppelte Taktrate, doppelte Rechenleistung. Da ist irgendwann Feierabend, so in der 3 Gigahertz-Ecke, da war dann vorbei, da ging es nicht mehr wirklich weiter. Viel kleiner als diese 45 Nanometer oder diese 39 Nanometer kommt man zurzeit nicht runter. Es gibt Probleme dann mit den Isolationen, weil die Atome dann nicht mehr so gut gegeneinander isolieren. Man hat höhere Leckströme plötzlich, Energieverbrauch geht hoch, man kriegt die Wärme nicht mehr weg. Also, Konzept, mehrere Prozessoren auf einen Chip. Alles schön und gut, wenn das denn von der Software unterstützt wird. Und da sind wir bei dem Thema, das du sie eben richtigerweise ansprachst. Die Aufgabe, Herausforderung, die jetzt kommt, ist weniger die Prozessoren auf eine Platine zu bringen, sondern was mache ich damit? Wie kann ich die ansteuern? Die 4 Kerne werden teilweise, Gott sei Dank, von den Betriebssystemen unterstützt. Die können das schon. Die verteilen dann verschiedene Applikationen einfach auf verschiedene Kerne. Denn was die bis heute machen, ist einfach, wenn ich mehrere Applikationen habe, werden die einfach auf einen Kern geladen. Also wenn mehrere Applikationen aktiv sind, werden die auf einen Kern geladen, die führt die aus. Und wenn die beendet ist, liegt der Kern wieder ruhig. Es gibt Applikationen, die mit anderen Compilern übersetzt worden sind. Die können schon mehrere Prozessoren ansteuern. Die teilen die Aufgaben dann auf, solange es möglich ist, verteilen die auf verschiedene Kerne und die Ergebnisse werden dann zusammengeführt. In Grafikprogrammen macht man das zum Beispiel. Beim Rendern geht das sehr schön, wenn man diese ganzen Matrizen auflösen, Untermatrizen auflösen, dann kann man das wunderschön machen. Die Herausforderung, wo gerade jetzt die Züricher ETH dran ist, ist, wie kann ich Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung stellen, um eine Menge, große Menge von Kernen anzusteuern? Denn die sollen ja nicht wirklich nur eine Applikation machen, sondern die sollen möglichst eine Applikation schneller machen, also die Rechenzeit verkürzen. Und das ist die Herausforderung, an der man gerade arbeitet. Dazu hat man sich überlegt, dass die Kerne intern nicht einfach parallel geschaltet werden, sondern dass die im Prinzip über ein Netzwerk verbunden werden. Man hat denn keinen Multikernprozessor mehr, sondern man hat ein Netzwerk auf dem Chip drauf, auf dem Silicon drauf. Und ähnlich wie eine Struktur in einem Rechenzentrum, wo die ganzen Server, die da so rumstehen oder rumhängen in den Racks, über Netzwerkverbindungen verbunden werden, geht man her und macht Signalleitungen zwischen den einzelnen Prozessoren, damit die sich gegeneinander austauschen können, damit die Aufgaben von anderen übernehmen können. Also wenn ich eine Matrix habe und kann ihn unter Matrix zerlegen, dass ich den neuen Prozessor, einem anderen Prozessorkern weitergeben kann und dass man auch die Kerne abschalten kann.
Es kommt mir vor, als hätte ich das alles schon mal gehört. Vor über 20 Jahren von dem Falk Kübler, der hat da eine Ausgründung aus der RWTH Aachen
gemacht. Transputer.
Und bei der Firma Parsitec. Und damals kamen die Transputer auf. Die haben die gleiche Struktur intern gehabt. Ja. Die haben das zwar virtuell gemacht, das war also damals schon gigantisch, diese Transputer, was die damals konnten. Und die hatten auch intelligente Links und die konnten sich also selbst sagen, ich bin fertig, gib mir mal ein bisschen Arbeit und warte mal, ich bin noch nicht fertig und sowas. Ja. Und wenn das jetzt kommt, dann haben die aber schnell nachgedacht
bei Intel. Warum sind die eigentlich eingegangen, die Transputer? Sind ja weg vom Markt.
Vielleicht, weil Intel und AMD nichts daran verdienen konnten.
Die waren vielleicht auch zu früh für ihre Zeit.
Ja.
Denn damals muss man schon wirklich sagen, da war es ja leichter, die Prozessorleistung zu erhöhen, indem man einfach ein bisschen schneller geworden ist. Die Energie hat auch nicht so eine Rolle gespielt, weil man nicht so viele Kerne oder nur so viele Prozessoren in einem Rechenzentrum hatte.
Also Intelligenz hat nicht so den großen Drive. Auf die Dauer hilft nur Power und die anderen haben eben da draufgehauen.
Ja. Weil jetzt heute geht eben das mit dem schneller weiter, geht eben nicht mehr. Also muss man neue Konzepte haben. Und jetzt kommen im Prinzip diese Sachen wieder aus der Schublade oder werden neu angedacht und neu durchdacht. Und jetzt muss das in den breiten Markt rein.
Wäre das denn nicht eigentlich eine Aufgabe eines Betriebssystems, dass man dem sagt, pass auf, ich Prozessor habe so und so viele Kerne. Und jetzt sorg du mal dafür, dass die Aufgaben hier irgendwo gleichmäßig verteilt werden. Nicht statisch, sondern auch schon dynamisch. Ja. Denn wer außer dem Betriebssystem könnte das?
Das ist absolut richtig. Dem ist nichts entgegenzusetzen. Aber da die Hardware dafür noch nicht da ist, gibt es dazu noch keine Entwicklungswerkzeuge. Und wenn die Entwicklungswerkzeuge da sind, erst dann haben die Programmierer eine Chance, Applikationen und Betriebssysteme auf so wirkliche Multikernsysteme zu portieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es gerade in der Linux-Gemeinde ruckzuck gehen wird, bis die dann implementiert werden. Denn da ist es sehr, sehr, sehr innovativ hier in die Ecke. Ob es bei den großen professionellen Anbietern so schnell geht, also bei den Apples und bei den Microsofts, muss man abwarten, ob die das wirklich erkennen, das Potenzial. Obwohl Microsoft an diesen Multikern-Sachen sehr interessiert ist, denn die müssen ja mit ihrem riesen LKW von Windows, den sie mit sich rumschleppen, müssen ja irgendwie in die Puschen kommen. Und wir haben ja gerade bei Vista erlebt, dass die sehr plötzlich sehr, sehr langsam wurden, weil die Prozessoren noch nicht dafür da waren. Zu dem Zeitpunkt.
Und dass die Verschlüsselung ein bisschen zu stark getrieben wurde.
Ja gut, man hat sich da einfach, war ein echtes Fehldesign, muss man sagen. Ja. Ist ja mit Windows 7 zurückgedreht worden, deswegen kann man Windows 7 ja auch brauchen.
Wenn ich jetzt einen solchen 48-Kern-Prozessor irgendwann mal in einem PC hätte und er werkelt da lustig vor sich hin, gibt es da irgendwie eine Ablaufsteuerung, einen Scheduler, einen Supervisor auf diesem Prozessor, der die Arbeit verteilt, der diesen Leuten, den einzelnen Kernen also sagt, was sie wann und wie zu tun haben?
Das ist die Herausforderung, die die Intel-Leute lösen mussten. Wie verwalte ich diese ganze Masse von Kernen? Und das ist eine Steuereinheit, die davor ist, so wie du es sagtest, die eben den Prozessoren oder Gebieten von Prozessoren, so definieren die das, also da kommt dann mein Lieblingswort Cloud Computing wieder, Cloud on Chip, wieder, die also Gebieten von Prozessoren Aufgaben zuteilen und anderen, die nichts zu tun haben, einfach richtig physikalisch abschalten. Deswegen sind auch ganz geringe Energieverbrauche möglich. Die kommen also bei dem Prototyp schon auf 25 Watt runter und wenn der volle Leistung fährt, 125 Watt. Das heißt also 100 Watt Leistung können die zwischendurch abschalten
also über die Steuern. Also Kurzarbeit auf Prozessoren.
Arbeiten denn alle Prozessoren an dem gleichen Problem oder teilt man das auch auf, dass der eine den Sound macht, der andere kümmert sich um Grafik?
Das ist ja das, was man heute mit den konventionellen Prozessoren macht. Man verteilt einfach Teile von Aufgaben. Die Ziel hierbei ist, dass man wirklich Aufgaben so aufsplitten kann, auch fein granulat aufsplitten kann, dass wirklich mehrere Prozessoren im gleichen Problem arbeiten. Mhm. Dass man also möglichst die Rechenschritte so zerlegen kann, automatisiert natürlich, dass man dann die volle Leistung nutzen kann.
Denke mir, dass das nicht ganz so einfach ist.
Das ist die Herausforderung, die im Moment die Wissenschaftler lösen. Ja. Die kriegen also jetzt, es gibt die ersten 100 Prototypen, die werden Entwicklungslabors gegeben, die werden Hochschulen gegeben, damit Wissenschaftler sich erstmal mit den theoretischen Grundlagen, die man dafür braucht und mit den Entwicklungsworkframes erstmal beschäftigen, damit wir denn das in 2-3 Jahren vielleicht auch erst in 4 Jahren, wirklich zu Produkten haben.
Denn die müssen ja dann auch genauso gut sein, wenn so Allerweltsaufgaben kommen und nicht nur spezielle Aufgaben, die man sicherlich besser optimieren kann.
Das ist ja bei den Vektorrechnern, die wir kennen, die nur Matrizen lösen können, die in Grafikkarten ja drin sind. Nein, da muss dann eben auch die Textverarbeitung oder vor allen Dingen Datenbankaufgaben müssten sehr performant laufen. Wobei Datenbankaufgaben, wenn man sich überlegt, was da passiert, die müsste man sehr gut aufteilen können, wenn die Software intelligent gebaut ist. So Transaktionen sind ja im Prinzip nicht viel. Da wird ein kleiner Befehl losgegeben an die Datenbank und da müssen irgendwer an die Antworten zurückkommen. Und wenn man aber Millionen von Transaktionen auf einmal hat, wie es diese großen Online-Shops zum Beispiel haben, die müssten dankbar sein. Die nehmen heute Blade-Rechner mit ganz vielen I/O-Karten drin, um einfach diese Transaktionen wegzukriegen. Und das müsste mit so einer Prozessorarchitektur wunderbar gehen.
Muss man denn als Programmierer Rücksicht nehmen oder eventuell schon vorherdenken, dass man einen Multicore-Prozessor in dieser Größenordnung hat? Kann man als Programmierer eigentlich irgendetwas tun, um diese Multicore-Prozessoren zu unterstützen?
Das kommt darauf an, in welchem Level man arbeitet. Wenn man auf Assembler-Level arbeitet, ist das sicherlich, wer arbeitet heute noch auf Assembler-Level? Also sind auch die Programmierer, die nur einfach Aufgaben lösen sollen, die also nicht wirklich denn in die Hardware reinprogrammieren, sind angewiesen darauf, dass die Entwicklungstools kriegen, die ihre Aufgaben zerlegen. Man kann sicherlich bei der Architektur der Software darauf achten, dass man möglichst sauber in Aufgaben unterteilt. Dass man also möglichst sauber Routinen aufbaut, dass man sauber Calls aufbaut und dass man das sehr, sehr fein gliedert und nicht irgendwo so einen Spaghetti-Code hat, wie das dann immer heißt. Sondern mit einer sauberen Software-Architektur sollte es dann leichter sein für ein Programmiertool, was dahinter steht oder ein Compiler, der dahinter steht, um das zu zerlegen, dann in einzelne Aufgaben zu zerlegen und die einzelnen Prozessorkerne dann mit Aufgabenteilen zu versorgen.
Gibt's schon Vorstellungen, wann Schluss ist mit den vielen Kernen? Denn 4, 8, 16 haben wir vielleicht übersprungen, 48, was kommt danach, 96?
100 irgendwas reden man im Moment von. Man muss sehen, wie groß die Chipfläche ist. Es gibt ja noch einen anderen Deal dabei. Je größer die Chipfläche ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Ausfall hat. Das heißt, man einen Fehler auf dem Chip hat und muss den dann wegschmeißen. Deswegen ist die Chipfläche einfach, versucht man die möglichst klein zu halten.
Ich habe noch Mutterbretter, da kann man 2 oder 4 Prozessoren draufstecken. Das ist schon länger her. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dann diesem Problem, was du eben geschildert hast, entgegenzuwirken.
Ist natürlich sehr teuer. Ne? Mhm. Denn was teuer ist, sind ja denn die Beinchen, die man rausführen muss. Die Platine muss entsprechend groß sein. Die ganze Ansteuerelektronik, die rundherum ist. Also die Chipsets, die müssen entsprechend gebaut sein, damit die auch diese Multiprozessorarchitektur unterstützen. Und das hat ja auch diese alten Multiprozessoren so teuer gemacht.
Also, wir müssen es abwarten, wie es ist. Die Zukunft erreicht uns irgendwann. Das heißt, wir laufen darauf zu. Schneller werden unsere Rechner nicht dadurch, dass die Prozessoren schneller, sondern mehr werden. Danke, Heinz.
Gern geschehen.
So, manchmal kommen die Projekte, ja, indem man eigentlich gar nichts dafür tut, sondern sie landen bei einem auf dem Tisch. Und das war eben so ein Projekt, was in Köln stattfand, seit Anfang Januar bis diese Woche noch. Und das ganze Ding, ja, wie heißt es? Time Warp. Es geht dabei um Realitäten, um virtuelle Realitäten und um Realitäten.
Also irgendwie wie heißen denn die anderen, die nicht virtuell sind? Sind das die natürlichen Realitäten Realitäten?
Die realen Realitäten. Also, was ich da so verstanden habe, ist, man hat da etwas gebaut, wo man Leuten, die mit einem fernsehähnlichen Gerät in der Gegend herumlaufen, was mit Wireless verbunden ist, wo man denen da plötzlich so ein altertümliches römisches Zelt in diese Umgebung hineinbauen kann, also hineinprojizieren kann, und man guckt dann, was machen die jetzt damit? Und will dann etwas lernen dabei. Und das, wer das Ganze da veranstaltet und wer da mitgemacht hat, der ist bei uns im Studio. Das ist Leif Oppermann. Und der ist vom FIT-Institut von den Fraunhofers aus Birlinghofen. Da, wo wir früher sehr viel mitgemacht haben. Und heute ist es immer noch interessant. Habe ich das so richtig erzählt oder war das viel Stuss dabei? Dann machen Sie es richtig.
Ja, das kann man im Prinzip so schon sagen, wie Sie das zusammengefasst haben. Ich sage es vielleicht nochmal aus meiner Perspektive. Wir haben also mit Time Warp jetzt ein Spiel hier in Köln aufgeführt und führen es diese Woche auch noch auf, mit dem man die Heinzelmännchen wieder treffen kann. Also das ist quasi der Inhalt, den wir transportieren wollen. Wir können das natürlich von der technischen Seite aufdrüseln oder von der inhaltlichen. Also die Heinzelmännchen sind verschwunden. Mit unserer Technik kann man sie wieder sichtbar machen. Man trifft sie. Man spielt mit diesem mobilen Augmented Reality System, das ist das Fachwort. Augmented Reality, die erweiterte Realität, das heißt, die Realität wird durch virtuelle Objekte, Audio und visuell erweitert.
Können wir das für die Zuhörer nochmal ein bisschen erklären? Ich habe also quasi so ein Display vor dem Auge,
ja.
Und da sehe ich im Grunde die Realität über eine Kamera.
Ja, ganz genau. Also Sie können sich das so vorstellen wie eine Digitalkamera, die ja auf der Vorderseite das Objektiv hat und auf der Rückseite den Bildschirm, wo man also hindurch guckt quasi durch das Gerät. Und nun ist es bei unserer Technik so, dass wir darüber hinaus ganz genau wissen, wo sich das Gerät befindet und wo der Anwender hinblickt. Wir haben da also weitere Sensoren verbaut, die momentan noch nicht in der Güte in momentanen Geräten verbaut sind, aber in wenigen Jahren verbaut sein werden.
Und dann bauen Sie computergenerierte Muster, also zum Beispiel die Heinzelmännchen, in das reale Bild ein, so ganz, als würde ich die in der Wirklichkeit sehen.
Ganz genau, ja. Ne, so quasi
real. Wie sehen die denn aus, die Heinzelmännchen?
Die Heinzelmännchen sind ja kleine virtuelle Computermännchen in unserem Beispiel.
Die hat doch noch gar kein Kölner so richtig gesehen, obwohl die in Köln sehr viel Gutes getan haben.
Ja, damals wurde ja ein bisschen nachgelugt, was die Heinzelmännchen jetzt wohl sind und wer das wohl gemacht hat. Ne? Das war ja, glaube ich, die Bürgermeisterfrau, die da ein bisschen neugierig war. Und dann sind die ja verschwunden. Bei unserer Technik hat man jetzt die Möglichkeit, die Heinzelmännchen in unserer Interpretation zu sehen.
Und da gehört auch dann dieses altrömische Ambiente dazu, was man einspielen kann.
Zum Beispiel,
wird das dann, sitzt ihr da irgendwo in der Zentrale und spielt ihr dann dem das Zelt ein, ein anderer, der was anderes spielt, was anderes ein? Oder geht das automatisch?
Das geht automatisch. Das ist also so vorbereitet worden, dass der Spieler, je nachdem, wo er sich befindet und in welcher Zeitepoche er sich in dem Spiel befindet, man kann also die Zeiten da wechseln, denn die verschiedenen Grafiken eingeblendet bekommt. Also zum Beispiel sieht er im römischen Zeitalter die Aquädukte und Stadtmauern und so weiter. Wenn man jetzt allerdings in die Zukunft springt, ist es halt etwas futuristischer gestaltet.
Ja, und was macht er mit den Aquädukten?
Mit den Aquädukten macht er erstmal gar nichts. Da kriegt er erstmal nur den Eindruck, dass er vielleicht sich in dieser Zeit befindet. Man kann sich das vorstellen, dass der Benutzer dann durch unser Gerät hindurchguckt, durch unseren kleinen PC, und den Eindruck bekommt, dass da jetzt noch dieses Aquädukt steht, was jetzt real heutzutage nicht mehr vorhanden ist.
Wird das computergenerierte Bild über das Reale gelegt, dass es das quasi unterdrückt? Oder wie sieht das aus? Stören sich diese beiden Bilder denn nicht gegenseitig?
Das ist ein sehr guter Punkt. Es wird nicht ersetzt, sonst wäre es nicht die erweiterte Realität, sondern die virtuelle Realität. Wir erweitern also das Kamerabild durch punktuell gesetzte virtuelle Objekte. Also das heißt, wir haben das so designt, dass es sich idealerweise ergänzt.
Und wenn ich aber den Kopf drehe, ich schaue mir zum Beispiel den Dom an und sehe dann eben irgendwelche Sachen aus der grauen Vorzeit und drehe den Kopf, dann bewegt sich ja das reale Bild auf diesem Display und dann muss das andere ja irgendwie auch perspektivisch mitwandern.
Und das tut es.
Wie schnell muss denn der Rechner sein? Was haben Sie für eine Rechenleistung dahinter?
Oh, das sind ja natürlich technische Details. Also wir bewegen uns hier ganz normal im Gigahertz-Bereich, also auch etwas, was man sich durchaus mit den aktuellen Smartphones auch vorstellen könnte. Das heißt, wenn wir jetzt die Idee hätten, wir wollen das jetzt als Produkt ausrollen, was momentan nicht unser primäres Ziel ist, sage ich mal, dann könnte man das sicherlich dieses Jahr noch umsetzen.
Sie benutzen ja den Sony-Computer dazu, der zusammenklappen kann und dann in eine etwas erweiterte Hemdtasche hineinstecken kann. Ich glaube, der hat 1,06 Gigahertz als Prozessor, als Doppelkern. Und da kann man schon eine Menge mit machen, ne?
Ja, das machen wir auch. Also wir lassen da ja 3D-Grafik drauf laufen und die ganze Sensorik, die wir damit ablaufen lassen, das muss ja alles kombiniert werden. Und das funktioniert überraschend gut. Ist natürlich nicht perfekt. Man darf jetzt keine matrixartigen Effekte erwarten.
Aber was hat jetzt der User, der Mann, der damit spielt, das sind ja immer zwei Bilder, die ich hier sehe, ist ein Männlein und Weiblein, die zusammen damit spielen. Was hat er davon, wenn der plötzlich so eine andere Umgebung sieht? Also lernt er da irgendwie etwas, dass er da nicht in das römisch-germanische Museum gehen muss, was direkt nebendran ist, wo sie die Spiele machen, unten am Rhein hier? Oder ist das ein Lernvorgang und vielleicht diese Zeitreise zu erleben?
Ja, also man muss natürlich dazu sagen, dass wir hier nicht vorhaben, irgendwelche Museumsbesuche zu ersetzen, sondern in diesem Fall auch erweitern, zu unterstützen. Wir möchten Leute, die sich vielleicht dafür nicht unbedingt interessiert haben, für solche Sachen interessieren. Aber zunächst einmal ist das natürlich eine ganz neue Spielerfahrung, die wir hier bieten. Also wir haben das Computerspiel jetzt auf die Straße geholt. Denn die Welt am Rheinufer ist jetzt unser Spielfeld. Mhm. Und wir wollen austesten, wie man so etwas gestalten kann, dass es für Leute auch interessant ist und vielleicht auch informativ. Und in unserem Fall ist Time Warp nun ein Spiel geworden, aber wir sind uns durchaus bewusst, dass man ja nicht nur Spiele mit sowas gestalten kann, sondern auch digitale Informationssysteme, Stadtführer und so weiter. Da sind die Anwendungsmöglichkeiten sehr vielfältig. Das hier in diesem Fall ist Basisforschung. Das heißt, wir wollen gucken, was man machen kann und es dann im nächsten Schritt vielleicht nochmal anders machen.
Wo sind die Grenzen dieser Technologie im Moment? Das wird sich ja weiterentwickeln. Ich stelle mir vor, ich gehe durch die Straßen und da neben mir fährt ein Auto vorbei. Ich drehe den Kopf, sehe mir das Auto an. Könnten Sie das durch eine Pferdekutsche ersetzen?
Nein, also mit momentaner Technik muss man sagen, geht das natürlich nicht. Es gibt ein paar Basisprobleme, von denen ich vielleicht jetzt kurz was erzähle natürlich. Wir verwenden GPS als Positionierungstechnologie. Das hat immer nur eine begrenzte Genauigkeit, die zum Beispiel im Navigationssystem im Auto durch komplexe Algorithmik auf die Straße wieder gezogen wird. In unserem Fall können wir das nicht machen. Und deshalb gibt es immer sogenannte Registrierungsprobleme. Das heißt, die virtuelle Grafik wird aufgrund eines springenden GPS-Signals durchaus mal so ein bisschen hin und her geschüttelt.
Wir versuchen, wie viele Meter sind das jetzt so im Schnitt so bei den?
Also wenn es richtig schlecht läuft, bewegen wir uns im 10-Meter-Bereich durchaus mal ein bisschen mehr. Aber normalerweise, wenn wir genau sind, bewegen wir uns im Meterbereich. Wir haben also sehr, sehr gute
Sensoren. Benutzen Sie auch das Differential GPS? Oder?
In diesem Fall nein.
Nein. Könnte man noch machen.
Könnte man sicherlich machen, genau.
Ja. In einem Spieleparcours wäre das sicherlich notwendig. Und wenn Galileo kommt mit einer höheren Auflösung, wird es wahrscheinlich nochmal einen Sprung geben.
Ja, und jetzt steht ja ein Institut dahinter und da steht Europa dahinter. Das ist ja ein EU-Projekt, auch die auch Geld dazu gibt. Was wollen die denn haben in Brüssel? Was erwarten die von ihren Untersuchungen?
Also das IPCity-Projekt, im Rahmen dessen Time Warp stattfindet, ist ja ein dreijähriges Forschungsprojekt. Und uns interessiert dabei, wie man solche Computertechnologie in das virtuelle und reale Stadtleben integrieren kann. Das heißt, können wir durch das Hinzufügen von Computern im mobilen Bereich so eine Art Präsenz für die Teilnehmer erstellen? Das heißt, ist der Spieler vielleicht dadurch, dass wir die reale Umgebung virtuell erweitern, in irgendeiner anderen Form von Realität, die für ihn irgendwie anders darstellt? Das ist zum Beispiel eine Frage, die uns interessiert in so einem Zusammenhang. Und die zweite Frage, die für uns interessant ist, wie verändert sich der Eindruck der Umgebung auf den Spieler? Das heißt, man kennt vielleicht das Beispiel aus dem Restaurant, das Handy klingelt, ist ein bisschen unangenehm. Gibt es ähnliche Effekte, wenn man jetzt so komplexere Technik verwendet?
Aber das Ziel ist nicht, dass der zu Hause sitzen bleibt und guckt sich Köln dann zu Hause in dem Gerät an und braucht gar nicht erst dahin zu gehen, weil diese Realität plötzlich für ihn dann auch eine neue Realität ist.
Ja, also in unserem Fall muss der Benutzer ja tatsächlich herauskommen aus seinem Wohnzimmer und den Spielbereich ablaufen und sich also physisch bewegen und auch mit anderen Leuten interagieren und kooperieren.
Jetzt sprechen Sie immer von Spielen und das Forschungsprojekt ist ja auch darauf ausgelegt. Ist denn über das Spielen hinaus auch eine andere Möglichkeit denkbar, wo man diese Technologie einsetzen kann? Ich denke mir zum Beispiel, die Polizei hat einen Einsatz oder einen Notarzt und der setzt eine solche Brille auf und bekommt zusätzliche Informationen, damit er das Haus, wo der Patient ist, findet oder da, wo der Unfall passiert ist. Geht man auch bei Ihnen in diese Richtung? Gedanklich zumindest.
Ja, auf jeden Fall und auch ganz praktisch. Direkt bei Fraunhofer Fit haben wir ein Projekt, wo Rettungskräfte in rauchvernebelten Gebäuden geführt werden durch so ein System. Das passiert zwar nicht im Rahmen von IPCity, aber das interessiert uns selbstverständlich auch und wir sind uns dessen durchaus bewusst.
Nun haben die Leute, wie ich hier auf dem Bild sehe, die haben Kopfhörer auf und keine Brille auf.
Ja.
Die Kopfhörer, warum?
Also das hier ist der mittlerweile dritte Prototyp von dem Time Warp-Spiel. Ja. Das vorige Spiel verwendete eine VR-Brille, also ein Display, was man sich auf die Nase setzen konnte. Ja. Das haben wir für den dritten Prototypen verworfen, weil wir jetzt abtesten wollten, wie weit man das mit einem Handy-ähnlichen Gerät machen könnte. Der Kopfhörer ist einfach dazu da, um das Audiosignal, die Audioinhalte zu transportieren, die einfach über den PC-internen Lautsprecher vielleicht untergehen würden in der Umgebung. Außerdem darüber hinaus können wir mit dem Mikrofon, was auch an dem Kopfhörer angebracht ist, den Spielern beim Interagieren zuhören, was für uns als Forscher interessant ist.
Jetzt haben Sie mich dazu gebracht, dass ich mir das gerne mal ansehen möchte.
Ja, das ist ja wunderbar. Das
war im Vorfeld die Möglichkeit gehabt, habe ich gedacht, naja gut, okay, das kann man sich ja auch mal erzählen lassen. Mhm. Aber ich glaube, das muss man mal gesehen haben.
Ja, sehr gerne.
Und ist natürlich auch im Grunde genommen ein Thema, was fürs Fernsehen geeignet wäre. Mhm. Und Sie machen da mit einer HD-Kamera sowieso Bilder. Vielleicht können wir da was zusammenschneiden und in einer unserer nächsten Fernsehsendungen da mal zeigen, wie man da unterwegs ist, was man da sieht und wie das aussieht in dieser Zeitreise, die mich besonders interessiert. Denn ich habe so viel über Cäsar geschrieben. Jetzt könnte ich ja fast mit Cäsar kommunizieren.
Ja, dann wollen wir mal gucken, ob Cäsar da auch irgendwo rumhängt.
Ja, und vor allen Dingen, ob er will. Ja, das ist ja die große Frage.
Doch, der will. Der redet mit mir öfter da. Aber das rede ich ihm immer ein, was er sagen soll. Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt.
Ich glaube, das Projekt hat auch große Zukunft. Sie sagten, auf 3 Jahre ist das angelegt. Was geschieht nach diesen 3 Jahren? Gibt es da schon Pläne, Vorstellungen?
Ja, also wir sind ja nun am Ende dieser 3 Jahre schon angelangt mit dem IPCity-Projekt. Was immer direkt als nächstes kommt, ist ja das Aufschreiben der Reports, also unserer Forschungsergebnisse, die denn der Allgemeinheit auch zur Verfügung gestellt werden. Das sind im üblichen Rahmen ja denn die Wissenschaftler, die darauf aufsetzen möchten. Aber wir werden natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen in zukünftigen Projekten fortführen und auch in Industriekooperationen das weiter einbringen.
Gibt es denn schon Interessen von Seiten der Industrie? Sind da schon Leute an Sie herangetreten und haben gesagt, hör mal, zum Reparieren von unseren großen Schiffsdiesel oder sonst was, da könnten wir ja die Reparaturanleitung einblenden oder etwas in dieser Art?
Etwas in der Art sind wir auch mit dabei, ja. Es gibt verschiedene Projekte, an denen wir tätig waren und tätig sind und auch in Zukunft tätig sein werden, die sich halt mit solcher Art von Unterstützung für den Arbeiter vor Ort auseinandersetzen.
Denn es muss ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter sein. Wenn Fraunhofer früher bei der GMD, was wir da noch, da gab es noch wirklich diese Grundsatzforschung und da konnte man erleben, dass Forscher geforscht haben und das wieder weggeschmissen haben. Das ist heute nicht mehr so einfach möglich, glaube ich, ne? Ihr müsst schon etwas dabei wirtschaften, sonst klappt das nicht mehr.
Wobei Spiele ja nun ein Wirtschaftsfaktor ungeahnter Größenordnung geworden sind. Ja.
Okay, das war interessant und vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, um Time Warp vorzustellen.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Wie viel Speicherkapazität, Festplattenkapazität hast du in deinem Club-Computer?
100 in dem Kleinen und in dem Großen habe ich 400
Gig. Wie viel brauchst du?
50 benötige ich bei dem kleinen Vaio und 32 Gig habe ich im iPhone. Davon sind 12 in Benutzung, sind noch 20 frei.
Das heißt also eigentlich brauchst du gar nicht die 100.
Nö. Ich habe auch nicht so viel Daten wie andere vielleicht. Auch keine Filme. Doch. Ja. Hallo, auf dem Großen, auf dem 400er, 400 Gigabyte, da habe ich mal eine Zeit lang DVB-T mitgeschnitten. Habe da alle Phoenix mitgeschnitten, alle Dokumentationen. Mhm. Und das musste ich irgendwann stoppen, weil da ist mir die zweite Platte, die 200 Giga, ist mir vollgelaufen. Also passiert schon, wenn du so viel Video da aufzeichnest.
Gut, also okay, Video ist klar. Die Firma Silicon Power hat jetzt eine Compact-Flash-Karte vorgestellt mit 128 Gigabyte.
Tja, das ist es. Das ist es.
Das heißt, die meisten Club-Computer und Netzbücher, die brauchen dann überhaupt keine Festplatte mehr. Nee. Da steckt man die CF rein und damit ist der Käse gegessen.
Es gibt ja auch schon einige, die das gar nicht mehr haben.
Ja, eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 Megabyte pro Sekunde reicht auch aus.
Was macht die Platte?
Ich kenne deine Platte nicht. Nee, deine Platte ist, glaube ich, da ein bisschen schneller. Ja? Und das Problem bei diesen Karten ist ja eigentlich immer nur, dass man auf diesen Flash-Speicher nur zu wenig draufschreiben kann. Neues Verfahren, aber vielleicht sprechen wir ein andermal darüber, denn wir sind am Ende.
Das ist hochinteressant. Daumen nach oben.
Und immer EBIP.
Und Zicke-Zacke.
Tja, Wolfgang, da hätten wir fast noch was vergessen. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
Ja, und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen Spenden, die eingegangen sind. Das tut eigentlich der Sendung auch gut.
Ja, und das ist für uns Anerkennung. Wir freuen uns darüber. Aber es gibt noch etwas.
Wir haben einen Shop. Jawohl, das war fast synchron jetzt.
Ja, wir könnten das auch singen. Und in diesem Shop gibt es was?
Da gibt es Tassen, da gibt es T-Shirts, da gibt es Mauspads, da gibt es Safe-Sticks.
Genau, und Cappies gibt es auch.
Ja.
Also, wenn jemand Geburtstag hat, der Fan von uns ist, denken Sie mal dran, der freut sich ganz bestimmt auch über irgendeinen Fanartikel aus unserem Shop. Und wir freuen uns, dass wir ein paar Groschen für unsere Sendung bekommen. Schönen Dank.
Also, bestimmt.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.